Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen zu Abgründe, dem Crime-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Neben mir sitzt die Ulrike Löw.
Ja, also mein Name ist Ulrike Löw. Ich darf für die Nürnberger Nachrichten aus den Gerichtssälen der Region berichten. Das ist in aller Regel das Strafjustizzentrum in der Fürther Straße, gelegentlich aber auch das Sozialgericht, das Finanzgericht oder das Verwaltungsgericht in Ansbach.
Und wie lange machst du das schon?
Jetzt muss ich direkt nachrechnen. Seit 2006.
Bist du selber so ein bisschen crime-affin, so ganz privat, oder ist es einfach eine zufällige berufliche Entwicklung?
Man sollte ja meinen, dass jemand, der sich qua Beruf den ganzen Tag mit Mord und Totschlag beschäftigt, sich am Abend nicht mehr für Krimis interessiert. Das ist bei mir aber nicht so. Ich lese immer schon sehr gerne Krimis. Mit Vorliebe schwedische Krimis, also fast schon splatterartig, in denen ziemlich viel Blut fließt. Und keine Angst, aber ich habe uns heute Geschichten mitgebracht, in denen sich, durch die sich überhaupt gar keine Blutspur zieht. Ich möchte heute gerne mit dir über Betrüger, Hochstapler und Schwindler sprechen.
Wenn man jetzt ein Opfer von so einem Betrug wird, von außen betrachtet, ist es ja immer sehr leicht zu urteilen über die Opfer. Sind die Leute einfach ein bisschen doof?
Das könnte man im ersten Moment tatsächlich glauben, es liegt nahe, weil die Betrüger natürlich unglaubliche Luftschlösser bauen und tollste Dinge und ganz hohe Renditen versprechen und so weiter. Und könnte natürlich glauben, dass da nur die allerdümmsten Bäuerle aus der hintersten Oberpfalz über den Tisch gezogen werden. So ist es aber nicht. Eigentlich ganz logisch, wenn man sich überlegt, wer kann denn Opfer von einem Kapitalanlage, von einem Finanzbetrüger werden? Das kann eigentlich nur jemand sein, der betucht ist. Das ist in aller Regel, setzt das wiederum voraus, dass man einen guten Beruf hat. Also sprich, die allermeisten Opfer von Finanzbetrügern sind gebildet, verdienen einen Haufen Geld und nicht selten sind Ärzte, Rechtsanwälte oder auch Psychologen dabei.
Mhm. Ja, wie kommen denn die Leute an ihre Opfer ran?
Gute Frage. Also man muss sich ja kennenlernen und das passiert natürlich nicht in der Fußgängerzone, wenn es um richtig Geld geht. Also ich erinnere mich an eine wunderbare Geschichte, da ging es um eine ganze Gruppe, die haben sich also quer durch die ganze Republik durchgetrickst und haben sich als Prinzen und Prinzessinnen aus Dubai ausgegeben. Um an die Geschädigten zu gelangen, haben die zum Beispiel Golfplätze besucht oder ganz teure Lokale. Auch dort lernt man sich ja nicht zwangsläufig kennen. Also haben die Prinzen und Prinzessinnen kleine Unfälle inszeniert. Sie haben zum Beispiel im Vorbeigehen jemanden ein Glas Wein übers Hemd geschüttet oder sowas. Dann haben sie sich ganz, ganz überschwänglich entschuldigt, gleich Schadenswiedergutmachung angeboten, also Reinigung, neues Hemd, gleich Bargeld auf den Tisch gelegt und unheimlich freundlich sich gegeben und auf die Weise natürlich Vertrauen hergestellt. Als dann der Kontakt da war, haben sie erzählt, wer sie sind, also Prinz oder Prinzessin aus Dubai, und haben berichtet, sie sind hier in Deutschland zu Besuch, weil sie ein Ölgemälde kaufen wollen oder ein ganz besonders tolles Auto oder ein Hotel für den reichen Onkel oder sowas. Einer wollte sogar einen Fernsehsender kaufen. Mhm. Und der Haken war aber, sie haben gesagt, sie sind also vermögend wie verrückt, versteht sich, als Prinz aus Dubai. Haben aber leider nur US-Dollar und Schweizer Franken und es wäre also so irrsinnig umständlich hier und bürokratisch, das Geld in Euro zu tauschen. Sie baten dann um den Gefallen, das Geld zu tauschen und haben eine hohe Rendite versprochen. Also sprich, saftige Provision einfach. So, dann haben die Gauner schon vorbereitet, beim nächsten kam dann immer zu Verabredungen und zu Treffen, dann haben die Gauner schon vorbereitet Papierstapel, muss man sich so als Geldbündel vorstellen, oben und unten echte Euroscheine, dazwischen wertlose Papierschnipsel und das eingepackt in so Sichtfolie. Und angesichts der hohen Rendite und weil man sich eben ja gar so aristokratisch und so benommen hat, haben dann die Leute einfach verzichtet, das nachzuzählen. Der Prinz ist verschwunden, mit den Euro, hat die Dollar und die Schweizer Franken zurückgelassen und dazwischen eben das Altpapier, und die Leute waren angeschmiert. Und wenn dann so mancher gemerkt hat, dass die Hoheit ihn über den Tisch gezogen hat, hat er nochmal Kontakt aufgenommen oder so, und dann haben die sich natürlich ein bisschen weniger aristokratisch gebärdet und ihre Opfer bedroht.
Und niemand ist vor Ort auf die Idee gekommen, lass mal so ein Bündel aufmachen und gucken, ob alles passt?
Nee.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Also das gibt's ja wohl wirklich gar nicht. Dass man grundsätzlich, dass viele da sagen, naja, das wird schon stimmen, aber dass niemand auf die Idee kommt, mal das Köfferchen richtig aufzumachen, das finde ich ja faszinierend.
Ja.
Okay.
Also man ist sichtlich geschmeichelt, wenn man so einer Hoheit aus Dubai zur Seite stehen darf, offenkundig. Freut sich natürlich über die Rendite und fällt dann auf diese Story aus Tausend und einer Nacht rein.
Würdest du sagen, die Leute, denen sowas passiert, sind auch einfach selber schuld?
Menschlich betrachtet würde ich das so sagen. Juristisch betrachtet darf man es nicht sagen, weil der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung festhält, dass man auch als leichtgläubiger Anleger durchaus immer noch Opfer von einem Betrug sein kann. Und es wird jetzt sozusagen also den Tätern nicht leichter gemacht, andere zu prellen. Also wenn man es glaubt, ist man schlichtweg eben Opfer. Gibt's die tollsten Geschichten, die man da erleben kann. Also es gab in Schweinau November 2012, also schon ein bisschen länger her, sozusagen die wundersamen Tage der Geldvermehrung. Da hatten sich Gauner, die vielen, es gab damals die sogenannte Nigeria-Connection, die könnten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt sein von den Leuten, die auch E-Mails verschickt hatten erzählt hatten von Verwandten in Nigeria, mit denen der Empfänger der E-Mail angeblich verwandt sein soll, und wenn er einen bestimmten Geldbetrag überweist, würde man sich treffen und er könne sein großes Erbe in sonst wo in Afrika antreten. Da sind viele drauf reingefallen. Und diese Nigeria-Connection, es war ein Sammelbegriff für eine ganz große Anzahl an Trickbetrügern. Und das sind auch zwei in Schweinau gewesen, haben dort einen Mechaniker kennengelernt, relativ jungen Kerl, und haben dem also erzählt, dass sie wiederum einen ganz reichen Bekannten haben, der aus Nigeria, ist ein korruptes Land, ausreisen will, unglaubliche Gelder hat und seinen tollen Reichtum aber in Deutschland nicht verwenden kann, weil, um das Geld aus der Landes zu schmuggeln, musste man also die Farbe aus den Scheinen ziehen. Und er hat nur weißes Blatt Papier hierher gebracht nach Deutschland, und das würde er gerne wieder mit Farbe versehen, logischerweise, um gültige Geldscheine zu haben. Und er sucht also Helfer, und dafür winkt 30% Provision. Und die Idee also, den Geldschein wieder Farbe zu verleihen, sollte dann in der sogenannten Wash-Wash-Methode, nannte sich das, funktionieren. Sollte also echte Geldscheine bringen. Der reiche Nigerianer würde die weißen Scheine bringen, und dann könnte man das sozusagen mit einem Mittel befärben wieder. Und jeder wäre glücklich und bekäme dann einen Anteil. Also ja, das haben wir dann durchgezogen, diesen Hexentrick. Also nicht gerade, dass die noch Simsalabim gesagt haben, während sie dann die Wash-Wash-Methode angewandt haben. Aber ganz zum Schluss hat halt nur einer gestaunt, nämlich der betrogene Mechaniker, der einfach sein Geld nicht mehr gesehen hat. Das haben die dann nämlich weggezaubert, die Wash-Wash-Nigerianer. Man hat vorher natürlich dem die weißen Scheine gezeigt und alles Mögliche, und er durfte auch zum EC-Automaten gehen und das Geld reinstecken und prüfen, ob das echt ist, und so hat alles funktioniert. Nur eben dann, als dann der tatsächlich kam, 50.000 Euro hatte der aufgetrieben im Bekannten- und Verwandtenkreis. Und dann ging es halt nicht mehr, beziehungsweise dann war der Zauber halt ein fauler Zauber, und die Gauner sind abgezischt mit dem Geld. Da ist seinerzeit auch ein Profi vom 1. FCN den Herrn auf den Leim gegangen. Auch der hat 50.000 Euro verloren, und die Verhandlung vor Gericht ist mir aus deshalb noch sehr in Erinnerung, weil die natürlich wahnsinnig sich geschämt haben, auf so ein Ding reinzufallen. Also als die dann selber ihre eigene Story verkürzt und in wenigen Worten erzählt haben, waren die einfach ziemlich verschämt.
Ja, ich kann es schon verstehen. Man fragt sich ja, wenn man die Geschichte so hört, wie konnte man darauf reinfallen, auf so eine Geschichte?
Ja.
Ist es dann so, dass viele Betrügereien auch nicht zur Anzeige bringen? Oder?
Mhm. Ja. Genau. Also das Bundeskriminalamt schätzt, dass die Dunkelziffer von Betrügereien viel höher liegt als die tatsächlichen erstatteten Strafanzeigen. Klar, Dunkelziffer sagt ja schon der Begriff. Schlichtweg, weil die Geprellten sich schämen. Also man hat es oft auch bei Senioren, die von Haustürgeschäften ihren Angehörigen nichts erzählen, weil die natürlich noch geschimpft werden. Da kommt dann so Angst vor Demenz hinzu und so. Aber das BKA geht aktuell von 40 Milliarden Euro Betrugssumme jährlich aus. Und wo die Dunkelziffer liegt, wohl ein Drittel gut höher.
Wahnsinn. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mich betrügen lasse und dabei noch andere mit reinziehe? Also zum Beispiel jetzt wie in dem Fall von dem Mechaniker, wenn der seine ganze Familie und Freunde noch dazu gebracht hat, ihr Geld da auch noch mit anzulegen. Kann ich da irgendwie belangt werden?
Ja, du bist ja gutgläubig.
Ich bin selber gutgläubig.
Genau, also wenn ich dich jetzt, wenn ich dir jetzt sage, du musst, solltest morgen dein Weihnachtsgeld unter einen Baum legen und ich sorge dafür, dass das 20% Rendite ergibt und ich steck's mir rein und du animierst noch unsere Kollegen, dann könntest du natürlich immer argumentieren, ich war's, also und du hast gutgläubig ja alle nur informiert.
Ja, stimmt, das auch wieder.
Es sei denn, wir würden ein Team bilden.
Ja, gut, dann wären wir vielleicht beide mit dran.
Ja, wäre vielleicht jetzt auch schlecht, dass wir es über einen Podcast verraten hätten.
Ah, Mann! Geht es den Betrügern immer nur ums Geld, also immer nur darum, sich das Geld von anderen Leuten unter den Nagel zu reißen oder haben die noch andere Motivationen, solche Betrügereien zu begehen?
Das macht die Sache eigentlich am interessantesten aus meiner Sicht. Es gibt einen Psychologen, Professor Hermann Liebel, der hat an der Uni Bamberg geforscht. Im Auftrag des BKA, also des Bundeskriminalamtes, hat er nach den Motiven und den Profilen von insbesondere Finanzbetrügern gesucht. Und sein Ergebnis war, es geht nicht nur ums Geld, was man jetzt ja meinen sollte, und Gier ist auch nicht die einzige, also die Gier der Anleger ist auch nicht die einzige Erklärung, sondern die Erkenntnisse von ihm sind verblüffend. Er sagt nämlich, Betrüger und Geschädigte ähneln sich im Grunde genommen sehr, weil es also beiden Seiten vorrangig um Selbstbestätigung geht. Der Betrüger, der sich durch seinen Betrug finanziell die Mittel verschafft, sich tolle Sportwägen zu leisten und Statussymbole, teure Uhren, keine Ahnung, Frauen ausführen kann. Und der Anleger prahlt aber auch zu Hause, weil er eine Anlageform, also in diesen Zeiten, wo Banken keine Zinsen mehr geben, trotzdem jemand findet, der ihm 8%, 12%, 20% zahlt, dient auch der Selbstbestätigung ganz offensichtlich.
Also quasi die Freude daran, der Einzige zu sein, der so klug ist, dieses clevere Geschäft gemacht zu haben.
Genau, genau.
Okay.
Genau. Also es wäre die Umkehr zur Scham, dass man erst begeistert ist von sich selbst, dass man solche Anlagemöglichkeiten auftut und dann nicht zugeben kann, ich bin reingefallen. Also ein Gerichtsverfahren immer wieder zu beobachten. Relativ ungeschützt wird es zugegeben.
Ja?
Aha.
Wie, was, hast du da mal so eine Geschichte oder so ein Beispiel?
Ja, also erst letztes Jahr stand ein Kundenbetreuer von der Fürstlich Castellschen Bank, Bank aus Würzburg, mit Filialen in Nürnberg und München vor Gericht. Also es klingt schon sehr nobel, dieses Geldhaus. Und entsprechend solvent sind also die Klienten, die man da bedient. Und die hatten einen Kundenbetreuer, ganz offensichtlichen Hans Dampf in allen Gassen. Der hat nämlich nicht nur in Würzburg die Kunden betreut, sondern auch in Nürnberg und in München. Es hat sich scheint in der ganzen Personalstruktur niemand gefunden, der das also adäquat kann. Also war der für alle zuständig und hatte 200 Kunden und ein Volumen von 400 Millionen Vermögen, das er betreut hat. man sich durchaus schon fragen kann, was eigentlich in der Geschäftsleitung der Bank vor sich geht. Also könnt ihr meinen, dass einem da ein bisschen schwindelig wird, dass einer so viel Verantwortung hat. Ja, der ist entsprechend aufgetreten natürlich. Und also nochmal in Zahlen genau gefasst, diese 400 Millionen Euro, die der betreut hat, hat die Hälfte des Vermögens von der Bank ausgemacht. Also einer allein. Also das ganz große Rad gedreht. Und der hat 86 als Azubi bei der Bank angefangen, wollte dann ein Jurastudium machen, weil er schon geahnt hat, er ist zu höheren Berufen. Da ist er also gescheitert und ist dann wieder zurückmarschiert in die Bank, hat er weitergemacht, ist zum Prokuristen aufgestiegen, war dann 2004 Generalbevollmächtigter. Wir denken zurück, 2008 kam dann die Finanzkrise. Die Finanzkrise hat natürlich auch die Kunden der Fürstlich-Castellschen Bank getroffen. Die Aktiendepots sind kleiner geworden, Kredite haben gedroht zu platzen und so weiter. Und vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch, es war ja eine panikartige Stimmung. Also man hat es ja mit dem schwarzen Freitag von 29, glaube ich, war er verglichen und allem Möglichen. Aber unser Banker, also der Tausendsasser, hat sich gedacht, so hat er es dann vor Gericht erzählt, er wollte dagegen steuern. Gegen die weltweite Finanzkrise wollte er das also von Würzburg aus richten und die ganze Krise aufhalten.
Okay. Ja, großes Ziel, aber.
Großes Ziel. Er hat dann erstmal Geld aus seiner eigenen Privatschatulle geholt, hat er behauptet, also 120.000 Euro. Hat dann Kundengebührennachlässe gegeben oder Rückzahlungen, weil die waren ja durch die Finanzkrise verstimmt. Er wollte sie wieder in gnädigen Zustand versetzen und hat sich irgendwie damals, er war ja immerhin Starberater, irgendwie verantwortlich gefühlt für die Finanzkrise. Und ja, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass einer was glatt ziehen will, was weltweit schief läuft. Aber er hat dann immer so weitergemacht und man kann sich's vorstellen, also er hat dann von anderen Kunden Gelder genommen, um es wiederum anderen Kunden zu geben, immer wieder neue Löcher gerissen, um alte Löcher zu stopfen. Und irgendwann kam ihm dann die Innenrevision auf die Schliche und gefragt, was ihn getrieben hat, war, dass er schier wörtlich gesagt hat, naja, ich war Starberater, das wollte ich bleiben.
Okay, also der hat sich quasi eigentlich nicht wirklich selber bereichert finanziell?
Das war dann Kollateralschaden letztlich, wenn man so will, weil das natürlich zum Image gehört, ein schönes Auto zu fahren und so. Aber eigentlich ging es ihm um das narzisstische Bedürfnis nach Anerkennung.
Okay. Außergewöhnlich, also vielleicht gar nicht außergewöhnlich, aber hört man gar nicht so. Normalerweise denkt man, Betrüger, die wollen sich nur sich selbst bereichern und wollen für sich einen Haufen Geld beiseite schaffen, aber diesen Aspekt, den bedenkt man immer gar nicht.
Genau,
so.
Und das weist eben der Professor Liebel nach und ich kann viele Fälle schildern, die genau das belegen. Es wird immer wieder einfach zugegeben. Man muss nur diese Frage stellen und sie geben es zu. Also vielleicht kann man sogar das ganz wunderbare Wort Hochstapler an der Stelle denken, in dem das Hoch hinaus ja schon drinsteckt. Da hatte ich beispielsweise mal einen Prozess beobachtet im Sommer 2009. Da stand ein Erlanger als falscher Arzt vor Gericht. Er war damals 30 Jahre alt, war gelernter Bankkaufmann, also kleine Parallele, also war gelernter Bankkaufmann und hat nebenher bei irgendeinem Hilfsorden als Aushilfssanitäter gearbeitet. Das war die Basis für die Idee, wo er eigentlich aus seiner Sicht hingehört, nämlich hat sich selber gesehen als Wirtschaftswissenschaftler und als Mediziner. Hat sich zwei Doktortitel und ein Diplom auf seine Visitenkarte drauf gedruckt, also wie gesagt im zarten Alter von 30. Und die Approbationsurkunden, die hat er gefälscht und zwar ganz wunderbar. Er hat Urlaub in Oxford gemacht und kann man so Urkunden kaufen.
Im Souvenirshop.
Ach, ja. Und daraus hat er dann Urkunden in englischer Sprache gemacht für die Regierung von Unterfranken, um eben nachzuweisen, dass er promoviert hat. Nachhinein hat man festgestellt, die Dinger haben gewimmelt von Rechtschreibfehlern. Also gibt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hätte eine Fülle an Anzeichen gegeben. Und dann hat er noch vom Kauf einer Eigentumswohnung einen notariellen Brief gehabt mit Siegel. Da hat er dann das Siegel einfach ausgeschnibbelt, da drauf geklebt und die ganze Sache ein bisschen festlicher gestaltet. Ist als Notarzt beim Rettungsflugdienst mitgeflogen. 17 Rückholaktionen ist er eingesetzt worden und stand tatsächlich im OP-Saal.
Aber
als Chirurg.
Wenn du das machst, du musst doch irgendwas auf dem Kasten haben. Du kannst doch nicht Notarzt sein oder Leute operieren und es nicht können. Das geht doch nicht.
Ja, also in dem Prozess habe ich gelernt, dass Chirurgen selten einzeln auftreten, sondern tatsächlich zu mehreren.
Okay.
Ich hoffe doch, dass er nicht derjenige war, der zum Skalpell gegriffen hat, sondern nur assistiert hat. Und Grundkenntnisse hatte er ja. Also
okay.
Durch die Bankausbildung und durch den Umstand, dass er als Rettungssanitäter bei den Maltesern mitgeflogen ist, hat er ja gewisse Grundkenntnisse gehabt. Und wenn dann einer nur entsprechend auftritt und prahlt und genügend Phrasen trischt, man erlebt es ja gelegentlich, dass jemand sich benimmt wie eine Tüte Mücken, dann ist das ja mitunter überzeugend.
Stimmt. Aber man weiß nicht, ob der irgendjemanden wirklich gefährdet hat zum Beispiel.
Hat er wohl nicht. Also
okay.
Zumindest war es im Gerichtsverfahren so oder im Strafverfahren so, dass er in allererster Linie halt sich eine Stelle und eine Profession angemaßt hat, die er nicht besaß. Und ganz oft merkt man bei diesen Dingen, dass ein Kern drin ist. Also er hat behauptet, er hätte in Arabien und in Entwicklungsländern als Mediziner gearbeitet, um den Leuten zu helfen. Die Wahrheit war, dass er mal eine Woche Tauchurlaub am Roten Meer gemacht hat. Also er war mal vor Ort irgendwie und konnte Details schildern, aber er hat halt ein Luftschloss gebaut und vollkommen anderes erzählt, als er tatsächlich erlebt hat.
Dann hat er ja auch eigentlich ganz schön Glück gehabt. Weil wenn ich als Notarzt zum Beispiel in eine Situation komme, wo jemand wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation ist, ich muss den irgendwie schnell handeln und ich kann es aber nicht, weil ich tatsächlich die Ausbildung nicht habe oder nicht weiß, was ich tun soll, das kann ja auch ganz anders ausgehen. Da hat er ja richtig Schwein gehabt, dass er nie in so eine Situation gekommen ist.
Das stimmt.
Wahnsinn.
Das stimmt. Also im Grunde hat ihm nur der Zufall geholfen, dass ihm auch im OP-Saal niemand weggestorben ist.
Ja. Und das kann ja unter Umständen mal schnell gehen. Mhm. Aber da gibt es ja mehrere, es gibt ja diese Fälle von Leuten, die sich als Mediziner ausgeben, das ist ja keine Seltenheit, der ist ja nicht der Einzige, ne?
Genau. Also auch hier merkt man sofort, es ist die soziale Anerkennung natürlich, die mitschwingt. Es ist nicht nur der Verdienst, der mit diesem Beruf verbunden ist, sondern die soziale Anerkennung. Wir schätzen ja im Image keinen Beruf so sehr wie den Arzt.
Stimmt, ja.
Und unser Doktor hat auch nicht nur beruflich von seinen Erfolgen profitiert, er hat auch seine Mietverträge, Leasingfahrzeugen, BMW, glaube ich, was. Auch das mit seinen Doktor-Doktor-Titeln abgeschlossen, wo man ja nun wirklich nichts, aber auch nichts davon hat. Aber es ging ihm wohl um diese Momente des Auftretens und der Eigenpräsentation, wer er ist. Auffällig war auch bei ihm, dass auf dem Beifahrersitz seiner Leasingfahrzeuge immer wechselnde Partnerinnen saßen. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich ein Frauenheld war oder ist. Auffällig war, dass es korrespondiert hat mit den ständig wechselnden Lebenssituationen.
Ja.
Also möglicherweise hat er die Damen halt nur deshalb ausgetauscht, um diese nicht nachvollziehbaren Karrieresprünge zu verbergen. Weil wenn jetzt einer an der Abendschule büffelt fürs Abitur oder für was auch immer, in Wirklichkeit das Abiturzeugnis aber am heimischen Computer fälscht und später auch das Studium und die Promotionen fälscht, das würde eine Partnerin natürlich mitbekommen. Also
wie ist es insgesamt bei diesen ganzen Hochstaplern? Kann man da irgendwie sagen, das zieht sich durch, dass die keine Familie oder keine feste Partnerschaft oder irgendwas haben? Oder hat man da einfach keinen Einblick?
Also ich weiß es nicht. Ich frage mich regelmäßig, warum sich die Familien eigentlich nie wundern. Also ich kann natürlich den Partner austauschen, aber meine Mutter würde sich jetzt schon wundern, wenn ich nächste Woche plötzlich einen Doktortitel hätte und übermorgen eine Professur an der Uni. Also in welcher Zeit ich das gemacht haben soll. Ja, es ist wohl so, dass es in vielen Fällen häufig geahnt wird von der Umgebung, aber nicht aufgedeckt wird. Und auch die Karriere von unserem Doktor in Erlangen hat sehr abrupt geendet. Es ging anonymes Schreiben bei der Bayerischen Ärztekammer ein und dann bei der Polizei. Es kam dann zur Hausdurchsuchung und die Polizisten, also man möchte Mäuschen sein im Nachhinein, haben wohl Wände entdeckt bei ihm zu Hause, die mit seinen Zeugnissen tapeziert waren.
Okay, das spricht auch wieder für diesen...
für dieses unglaubliche narzisstische, in der Außenwirkung sich darstellen wollende. Also auch da das Abitur schon mit 17, er hatte natürlich nicht mal Abitur, aber das schon mit 17 und die wie gesagt, die Urkunden der ärztlichen Leistungen, alle gewimmelt von Rechtschreibfehlern.
Warum merkt sowas denn keiner?
Denn jeder hat ein Motiv, also die wechselnden Lebenspartnerinnen fühlen sich vielleicht ganz wohl auf dem weißen Ledersitz, im schwarzen BMW-Coupé mit Doktor, der spendabel ist. Die Familie ist vielleicht stolz.
Und du müsstest ja auch dich der unangenehmen Situation stellen, aufzudecken und dein Kind oder deinen Bruder oder deine Schwester anzusprechen und sagen, sag mal, bei dir stimmt doch was nicht. Du lügst doch und du erfindest das doch alles. Das ist ja auch eine unangenehme Situation für den Aufdecker.
Genau, ja. Und möglicherweise kann man ja auch davon ausgehen, so jemand wächst ja auch im Familienverbund auf. Also der entdeckt, glaube ich, sein Aufsprechertum und seine Prahlhans-Eigenschaften ja nicht erst mit 20, sondern der ist als Kind ja wahrscheinlich schon so. Also insofern ändert er ja nicht sein Wesen, also gemutmaßt.
Wenn ich jetzt Chef der Uniklinik Erlangen bin und ich stelle so einen Hochstaplerarzt ein und merke nicht, dass der Doktor falsch geschrieben hat in seiner Bewerbung, kann ich da belangt werden?
Nee, also es war damals in der Recherche, ich wollte natürlich gerne mit den Ärzten der Uniklinik damals sprechen, aber die Auskunftsbereitschaft hielt sich in engen Grenzen.
Ist es dann, weil die auch Scham empfinden, dass sie auf den reingefallen sind? Was glaubst du?
Ich nehme es an.
Okay.
Ich nehme es an, Scham und natürlich Ärger, dass jemand von außen in ihre exklusive Gemeinschaft eindringt. Und natürlich, was hängend bleibt, ist ja auch, dass man sich überlegt, ja, so schwer kann der Beruf nicht sein, wenn es mit Blöffen geht. Also wenn ich einen Passanten von der Straße anlernen kann, als Gefäßchirurg zu arbeiten.
Ja, da gab es schon mal so einen Fall von einem, der hat es ebenfalls gemacht. Ich glaube, das war ein anderer als der. Und seine Aussage war eben auch vor Gericht, er wollte das System vorführen. Er wollte zeigen, wie einfach es doch sei, sich als Arzt auszugeben. Man müsse dafür ja überhaupt nichts können. Und sein Motor war quasi weder Narzissmus noch Geldgier, sondern sein Motor war nur, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten.
Ja, das könnte man natürlich auch als narzisstisch begreifen, dass jemand so von oben herab auf unser System blickt, dass er sagt, ich als Einzelner kann das aushebeln, weil es ist natürlich, da spricht natürlich eine enorme Verachtung mit. Also wenn ich mir anmaße als Einzelner, decke ich ein ganzes System auf. Verachten, da geht's ja im Grunde nicht mehr.
Ja, als Psychologe hatte der sich ausgegeben damals. Genau.
Ja. Also ich glaube, dass tatsächlich die auch gewieft in ihrer Menschenkenntnis sind. Also ich glaube, sie sind wenig empathisch, sonst könnten sie das anderen Menschen nicht zumuten, ohne Qualifikation zu agieren. Also die Wahrheit ist ja natürlich, dass es ein irrsinnig verantwortungsvoller, schwerer Beruf ist, als Mediziner zu arbeiten und mir anzumaßen, das ungelernt zu können, ist natürlich unglaublich arrogant.
Ja. Und zeigen die dann Reue, wenn sie aufgedeckt worden sind oder wenn sie vor Gericht stehen?
Reue vor Gericht finde ich grundsätzlich schwierig, weil ich schon aus taktischen Gründen natürlich gehalten bin, mich zu entschuldigen und Reue zu zeigen. Wann und wie die glaubhaft ist, finde ich immer unglaublich schwierig tatsächlich zu verstehen oder zu glauben.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Die Arroganz bei unserem Erlanger Arzt. Zeigt sich übrigens an einer Stelle ganz, ganz deutlich. Der hat auch noch ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Wahnsinn in Weiß. Also seine eigene Satire über sich selber und über die Kollegen und die ganze Welt im Krankenhaus. Also da, wo, das sieht man auch den Mechanismus wunderbar, da, wo er unbedingt hin wollte, aus Statusgründen, den erklärt er gleichzeitig, wie sehr er sie eigentlich verachtet.
Und wenn der nicht aufgeflogen wäre, glaubst du, hätte der das ewig weitergemacht?
Schwer zu sagen. Möglicherweise schon. Also er hat, das erzählen viele, ist ähnlich wie unser Finanzberater, der Starberater unbedingt bleiben wollte, erzählte auch der Doktor vor Gericht, dass er als Kind schon immer nach Anerkennung gegiert hat. Also und gehungert finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, um das zu beschreiben. Also jeder von uns hat dreimal am Tag Hunger und du würdest niemals sagen, jetzt hast du aber doch gestern schon was gegessen, heute musst nichts essen. Mhm. Und so geht's dem Narzissten sozusagen in seiner Gier nach Anerkennung. Dem hast du gestern vielleicht schon gesagt, du bist großartig, aber er will es am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag wiederhören. Also ähnlich wie wir, dreimal am Tag essen, dreimal am Tag volle Granate Bewunderung, das ist danach Hunger da. Und das hört nicht auf. Und er hat beispielsweise im, also er ist dann schon Doktor, in Erlangen, er fliegt, ist schon aufgeflogen, es kam zur Hausdurchsuchung und fährt dann immer noch nach Thüringen, ist er dann gefahren, nach Sonneberg und hat dort den Bürgermeistern vorgegaukelt, er möchte gerne eine Privatklinik bauen und sozial randständigen Personen helfen. Die Erklärung, er war also als Entwicklungshelfer in Afrika und hat dort hungernden Kindern geholfen. Also auch die soziale Anerkennung, das Genie, das wissenschaftliche Genie, das in zwei Disziplinen promovieren konnte, ist jetzt auch noch edel und gibt den Robin Hood in Sonneberg. Und da war er ja schon erwischt worden. Also man muss sich das in der Genese mal vorstellen. Und dann ist er im Gefängnis und schreibt im Gefängnis an seine Eltern, dass er eigentlich nicht weiß, was er sich vorzuwerfen hat. Er hat auch immer nur Menschen helfen wollen. Also mir scheint auch ein großes Stück Selbstverleugnung oder Lebenslüge drin zu stecken.
Also die Betrüger betrügen sich quasi auch selber, nicht nur die anderen.
Ja. Und das ist immer wieder zu hören, also gerade auch bei den Finanzbetrügern, sie wollen immer unbedingt die buntesten Fische von allen sein. Mhm. Also sie wollen Kontakt zu interessanten Leuten und das genügt dann aber nicht mehr. Sie wollen dann diese interessanten Leute noch übertreffen, indem sie halt dem gut Betuchten noch reicher machen, indem sie die Bestätigung, die sie haben, noch erhöhen. Und dann eben in der totalen Übersteigerung, meine ich, die aber auch alle verachten.
Gibt es sowas wie einen Betrugstrend? Also, dass man sagt, ach so, keine Ahnung, in den 90ern oder um die Finanzkrise rum, da waren so Finanzverbrechen besonders hoch im Kurs. Dann gab es eine Zeit, wo die Eheschwindler ihre Hochzeit hatten. Also ändern sich quasi die Maschen? Folgt es einem Trend oder wie ist das?
Ja, Fall gerade genauso kann man sagen. Mhm. Also jetzt gerade im Moment sind wir alle umweltbewegt, ökobewusst und so. Umweltschutz ist schick. Das heißt auch, es wird lukrativ für Betrüger. Die versprechen dann natürlich nachhaltige Geldanlagen, alles Mögliche. Was halt in die Zeit passt. Also genau wie du es formulierst, wenn man zurückblickt in 70er Jahren, gab es Grenzlandabschreibungen, also als wir die Mauer noch hatten. Nach dem Mauerfall ganz bekannt die sogenannten Schrottimmobilien im Osten, die glaube ich immer noch in Teilen die Gerichte beschäftigen. Ja, sowas. Also tatsächlich immer passend zur Zeit.
Gibt es so eine Situation, wo der Betrüger eigentlich vielleicht raus möchte, aber einfach den Absprung verpasst und es dann nicht tut und sich dann immer weiter rein manövriert in das Unglück?
Man könnte das tatsächlich meinen, ja, weil wenn du dir vorstellst, du bist Finanzbetrügerin und musst immer neue Löcher reißen, um alte Löcher zu stopfen, könnte man ja sagen, ich suche irgendeine Möglichkeit, um den Absprung zu schaffen, zeig mich selber an oder lass uns was Externes annehmen, derjenige erbt vielleicht, gewinnt im Lotto oder was auch immer, hätte also wirklich die Chance, die Löcher zu stopfen, aufzuhören und so. Klappt nicht. Tatsächlich steigen die einfach, selbst wenn ihnen die Sache total über den Kopf wächst, nicht freiwillig aus und zwar ganz bewusst nicht. So sieht zumindest der Professor Liebel, weil sie ab einem ganz bestimmten Punkt die Realität einfach nicht mehr sehen, dass sie sozusagen neutralisieren, sich die Lage schönreden und glauben, dass sie alles ganz perfekt unter Kontrolle haben. Dann denken sie in der Rückschau, na, es klappt ja schon seit 15 Jahren, wieso soll es denn nicht auch nochmal ein paar Jährchen klappen, verdrängen und hoffen, dass es schon irgendwie gut geht. Also es ist eine Situation, die im Grunde jeder kennt. Man ist irgendwie in einer unguten Situation, Beziehung, Arbeitsleben, wo auch immer, ahnt, man muss was ändern, redet sich's aber noch ein bisschen schön, weil man sich der Entscheidung noch nicht stellen will. Und das wäre wohl vergleichbar. Und dann ist halt das Nächste, dass sie unglaublich komplizierte Systeme entwickeln, wie sie ihre Machenschaften verbergen und verschleiern und es immer komplizierter wird und immer neue Tricks dazukommen und von außen auch Leute dazukommen, die plötzlich schauspielerisch agieren müssen, um die neuen Opfer zu überzeugen und zu gewinnen, die oft auch überhaupt nicht eingeweiht sind, die praktisch benutzt werden wie Werkzeuge und dann wird es eben immer schlimmer. Und dann kann man nicht mehr so einfach diese ganzen Verbindungen einfach kappen. Und wenn wir jetzt noch dazu unterstellen, dass es stimmt, dass die Betrüger und Hochstapler sich grandios selber überschätzen, dann kriegen sie es natürlich geistig gar nicht hin,
ja,
dass sie einfach von der Oberfläche verschwinden.
Das wäre das Nächste, das würde ja nicht zu dem narzisstischen Selbstbild passen,
genau,
einzugestehen, okay, hier ist Schluss, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht, das übersteigt mich oder das wächst mir über den Kopf.
Genau.
Ja.
Genau.
Mhm.
Genau. Was besonders tragisch ist aus meiner Sicht, dass die Aufklärungsquote bei Betrug eigentlich gar nicht schlecht ist, dass den Opfern aber in aller Regel nichts nutzt, insbesondere, also bei Verletzungen, wenn jetzt Männer, Frauen quasi als Heiratsschwindler Geld aus der Tasche ziehen, dann ist ohnehin eine Riesenverletzung da, das ist klar. Also wenn man merkt, man hat jemanden seinen Sparvertrag geschenkt, von dem man geglaubt hat, man sei eigentlich verliebt und dann stellt sich raus, es gibt noch drei andere und das Flirtportal im Internet war eigentlich nicht dazu gedacht, die Liebe fürs Leben zu finden, sondern den eigenen Geldbeutel aufzubessern, dann ist das bitter und tut furchtbar weh. Aber auch die Opfer von Finanzbetrügern sehen in seltensten Fällen ihr Geld wieder. Also muss einfach sagen, das geht natürlich für einen aufwendigen Lebensstil drauf. Also dieselben Autos, dieselben Luxusvillen, Einladungen auf Yachten und so, die ja vorher die Geschädigten geködert haben und vermeintlich bewiesen haben, wie erfolgreich der Finanzberater ist, waren ja von ihrem eigenen Geld eingeladen. Und wie sollen die das noch zurückerstreiten, wenn da einfach nichts mehr zu holen ist? Und strafrechtlich ist natürlich das Hauptanliegen, den Täter zu verurteilen, zu bestrafen, aber hat ja nicht zwangsläufig was mit einem Ausgleich oder einer Entschädigung oder Schadenersatz für den Geprellten zu tun. Also die sind dann in aller Regel halt wirklich brutal ernüchtert, weil da, wo halt nichts mehr ist, kann man halt nichts holen. Und der eine oder andere mag das verschmerzen, aber gelegentlich geht's halt tatsächlich um die Altersvorsorge. Oder was mich persönlich extremst getroffen hat, war einer unserer Leser, der wirklich schlecht verdient und sich von einem Steuerabschreibungsmodell hat überzeugen lassen, wo man sich natürlich auch als nüchtern denkender Mensch fragt, wieso muss einer, der schlecht verdient, Steuern sparen? Das ist doch völliger Unsinn. Aber hat sich halt überzeugen lassen, hat ein Produkt gekauft, das hinten und vorn überhaupt nicht zu seiner Situation passt, seine ganze Altersvorsorge reingesteckt, vor Gericht verloren, natürlich geistig voll da und wurde auch nicht betrogen. Er hat einfach nur ein Produkt gekauft, das er im Grunde nicht versteht. War jetzt in dem Fall noch nicht mal Betrug, sondern einfach
vielleicht unseriöse Beratung?
Genau, genau. Einfach unseriöse Beratung und halt kurzsichtig. Und Und da sind die Chancen, irgendwie rauszukommen, beinahe zu null. Zumal man ja inzwischen, wenn man ein Finanzprodukt kauft, dermaßen dicke Aufklärungsbögen unterschreibt, dass die Berater eigentlich nichts mehr falsch machen können.
Man kann sie nur nicht richtig durchlesen.
Macht ja auch keiner. Ja. Macht ja auch keiner. Also man merkt es ja an sich selber, wie oft klickt man im Internet irgendwie an, AGB akzeptiert. Und ich meine, kein Mensch liest 17 Seiten AGBs.
Ich habe noch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar von einem 22-Jährigen, der einen Online-Betrüger dazu gebracht hat, ihm Geld zu überweisen. Der hat, kennt ja auch jeder diese Mail, der hat eine, so eine Mail bekommen, lieber XY, ich habe total viel Geld und ich würde das gerne ins Land schaffen, aber ich brauche von dir erstmal irgendwie 1000 Euro Transaktionsgebühr und erst wenn ich die habe, dann kann ich diese 25.000 ins Land schaffen und du kriegst dann Anteil. Und dem war sofort klar, dass das so eine Betrügermasche ist und der hat aber zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, das ist eine super Idee. Ich gebe dir nicht nur 1000, sondern ich gebe dir gleich 50.000, das wird groß, wir machen ein riesiges Geschäft. Hier der Überweisungsschein mit Foto und hat ihm das zurückgeschickt. Hat das bei Photoshop natürlich gefälscht, diesen Überweisungsschein. Der andere, also der Betrüger war auch gleich total begeistert, hat gesagt, super, aber das ist irgendwie noch nicht auf meinem Konto angekommen. Sagt der andere wieder, ja, das kenne ich schon, du müsstest mir erstmal eine kleine Summe überweisen, damit die Bank sieht, du bist kein Betrüger. Weil bei so großen Summen denkt die Bank, du betrügst mich vielleicht und deswegen musst du mir erstmal einen kleinen Betrag überweisen, damit ich dir diesen Riesenbetrag wirklich überweisen kann.
Fantastisch. Und der Betrüger, der den Betrüger betrügt.
Genau, und der Betrüger hat das gemacht und hat, ich glaube, 25 Pfund überwiesen. Und natürlich nie die 50.000 bekommen, ist ja ganz klar. Aber das fand ich eine ganz, ganz witzige Geschichte.
Absolut.
Einen ganz lustigen Dreh und habe mir überlegt, was würdest du empfehlen, wenn man merkt, oh, da will mich jemand über den Tisch ziehen? Auf eigene Faust vielleicht irgendwie versuchen, den reinzulegen oder zur Polizei gehen? Oder was macht man da in so einem Fall?
Also mit der Sicht dessen, was du schilderst, dass es ihm gelungen ist, den Betrüger zu betrügen, ist das natürlich ganz fantastisch. Aber man muss sich schon klar machen, das ist aus heutiger Sicht und wir betrachten das Ergebnis eines Prozesses. Es wäre ja nicht gesagt gewesen, dass er es tatsächlich schafft. Und man weiß ja auch trotzdem nie, wer an der anderen, auf der anderen Seite steht und wie weit die kriminelle Energie reicht. Also ob Bedrohungen folgen und ob es wirklich gefährlich wird. Deshalb, so charmant ich die Geschichte finde, ich würde immer dazu raten, die Polizei einzuschalten. Im Idealfall dem Betrüger nicht zu sagen, dass man ihm nicht auf dem Leim geht, sondern cool bleiben, aber die Polizei einschalten. Vielleicht kann man auf die Weise tatsächlich auch einen Kontakt zwischen der Polizei und dem Betrüger heimlich herstellen. Befriedigt ja auch vielleicht. Das möchte gern Miss Marple Zustand.
Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Das war sehr spannend. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, über iTunes, über Spotify, über dieser und jeden anderen Podcast-Player. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.